Wir haben in der letzten Stunde von den Stadien der geistlichen Reife gesprochen. Jetzt wollen wir über den Prozess sprechen. Die Frage, die wir am Ende hatten, wie komme ich jetzt weiter? Und in unserem Leitvers hier hatten wir, als Paulus ein Kind war, redete, handelte er wie ein Kind. Und dann, als er ein Mann wurde, als er reif wurde, legte er das ab. Der Grund, warum ich dieses Thema aufgreife, ist, dass in unserer Gesellschaft manchmal Reife nicht den Stellenwert hat, den es biblisch haben sollte. Die Jugend ist dann das Maß aller Dinge. Wenn du Werbebilder siehst, na, mittlerweile fügen sie auch ein paar ältere Personen ein, aber häufig war es, das Ideal ist jung und voller Elan und kräftig und gut gebaut. Und wer dann nicht mithält, der ist out, also raus. Brauchen wir nicht mehr. Nun, das ist nicht, was Gott sagt. Aber das ist manchmal der Eindruck, der in der Gesellschaft entstehen kann. Und was dabei verloren geht, ist die Verantwortung, die mit der Reife einhergeht. Und Gott sieht es anders. Er sieht, dass wir verantwortungsvoll mit ihm und vor ihm leben sollen. In Lukas 12, Vers 20 kam mit der Frage, dass da die Situation war, jemand hatte zu viel gehabt und sagte, ja, jetzt werde ich meine Scheunen einreißen und größere bauen und dann kann ich zu meiner Seele sagen, hey, ruh dich aus, du hast genug gearbeitet, jetzt du hast es dir verdient, du hast jetzt genug auf die hohe Kante gelegt, lass es dir mal richtig gut gehen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Jesus nennt es Torheit. Er sagte, das ist viel zu kurz gedacht. Selbst wenn wir an die irdische Zukunft denken, wenn wir was beiseite legen, was ja nicht verkehrt ist, das ist nicht, was er kritisiert, aber er sagte, wenn du nur für hier lebst, nur für dein Wohlergehen, nur dass du irgendwann dir Urlaub gönnen kannst oder eine schöne Rentezeit haben kannst, sagte, der ist nicht reich im Blick auf Gott, der blickt zu kurz. Aber viele leben gerade heute für die Freizeit. Ich mache all dieses, damit ich dann mal richtig Urlaub machen kann, damit ich eben für mich was beiseite legen kann, damit ich mir dann was leisten kann. Und wenn es dann doch mal brenzlig ist, fliehen sie lieber in die Virtual Reality. Aber was sagt die Bibel über das Ziel der geistlichen Reife und wie wir dahin gelangen? Wichtige Verse dafür, Epheser 4, und wenn du es nicht gesehen hast, die sind auf der Rückseite von deinen Notizen. Epheser 4, Abvers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wir sollen uns durch die Hirten und Lehrer, wir sollen uns in der Gemeinde ausrüsten lassen, damit wir so verwurzelt sind, dass uns nichts umhaut. Er sagt hier, wir sollen nicht unmündig sein, hin und her geworfen, umhergetrieben. Wir sollen gefestigt werden darin. Aber er beschreibt das in verschiedenen Aspekten. Er sagte, die Lehrer sind dazu da, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist eher das Theologische, das ist das Fundament, aber da hört da nicht auf, sondern sagt zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Er sagt also, es ist einmal, wir sollen diese Erkenntnis haben, wir sollen die Einheit des Glaubens haben, nicht einfach. Okay, ein paar Leute müssen ein bisschen was vergessen, weil ihr wisst zu viel, dann ist es nicht mehr einheitlich. Wir zetteln für das niedrigste Niveau. Ja? Sondern, er sagte, die Einheit gemäß dem, was Gott offenbart hat. Da ist die Einheit. Übereinstimmung mit dem, was Gott gesagt hat. Aber eben, er sagt, das ist nur ein Ziel, sondern darüber hinausgehen, dass wir zur vollen Mannesreife kommen, dass wir eben wirklich reif werden, wie unser Thema ist. Okay? Und dass sich das eben auch darin äußert, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, und das klingt auf Deutsch auch schon so komisch, auf Griechisch ist es genauso, er überlagert diese Begriffe und sagt, zur vollen Fülle des ganzen Ausmaßes von Christus. Und sagt quasi, dass Christus uns so erfüllt, dass gar nicht mehr viel Platz für irgendwas anderes bleibt. Okay? Das ist, wo er sagt, da wollen wir hin. Also, so ausgedrückt, die Erfüllung mit Christus, das Ziel ist, dass wir von Christus in Lehre und Praxis erfüllt sind. Noch einmal möchte ich auf die Jünger zurückkommen, wie das bei denen dann ausgesehen hat. Jesus rief die Jünger, wenn du dich erinnern kannst, sonst lese es bitte in den Evangelien nach. Und sie waren mit Eifer dabei, sie verließen, was sie hatten, verließen ihre Berufe und folgten Jesus. Aber sie waren auch weiterhin noch selbstbewusst, wie Petrus gesagt hat, dich werde ich niemals verleugnen, Herr. Ja? Wir sind dir gefolgt, wir haben all dieses aufgegeben, was geschieht mit uns? Sie sind weiterhin egoistisch. Ich bin der Größte. Nee, ich bin der Größte. Und sie stritten sich untereinander. Sie hatten weiterhin ihre Vorurteile. Hey, die Samariter, die haben uns nicht aufgenommen auf dem Weg nach Jerusalem. Sollen wir Feuer vom Himmel rufen, ja, und sie alle zerstören? Und sie verstanden seine Absicht nicht. Erinnerst du dich, was Jesus zu Petrus gesagt hat, als nachdem er gerade erkannt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, okay, das ist prima, dass du das verstanden hast, dann erkläre ich dir ein bisschen mehr. Gottes Plan ist, dass ich nach Jerusalem gehe, um dort gekreuzigt zu werden, um mein Leben für die Sünden der Welt zu geben. Und was sagt Petrus? Niemals, ja. Und was sagt Jesus? Du denkst menschlich und nicht göttlich, geh hinter mich, Satan. Du denkst, was um mein Wohlergehen, ich meine, er war ja eigentlich nett zu Jesus. Er wollte, dass er das nicht durchmachen muss. Und er sagte, du denkst nur, was ist jetzt das, was man gerne hätte. Aber du denkst nicht, was Gottes Ziel ist. Denken wir, was ist Gottes Ziel? Was will er damit bewirken? Oder ist die Frage immer, warum ich? Warum musste mir das geschehen? Und sagen, ich verstehe das vielleicht nicht. Aber ich weiß, Fehler gibt es bei Gott nicht. Du hast es eben mit uns gesungen. Glaubst du es? Oder ist es einfach nur, was man so daher singt, weil das auf der Leinwand ist? Er führet mich in seinem Licht. Fehler gibt es bei Gott nicht. Was hat Jesus getan? Er hat sie geduldig gelehrt. 3 Jahre lang. Und immer wieder sagst du, nach 3 Jahren und du gibst immer noch die gleichen Antworten. Ja? Aber er lehrt weiter und er weiß, der Heilige Geist wird kommen und er wird sie überführen und er wird sie so, dann können sie sich an all das erinnern, das tut der Heilige Geist, was ich euch gelehrt habe. Ja? Und dann werden sie von Gott gebraucht, dann werden sie durch den Geist verändert. Und dies soll dazu beitragen, dass wir Christus ähnlicher werden. Römer 8, ich glaube, die meisten von euch kennen Römer 8, Vers 28. Ja? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Viele, viele zitieren Vers 28 und lassen Vers 29 weg. Alles wirkt zum Guten. Aber da hört es nicht auf. Was ist dieses Gute? Wozu ist Krebs gut? Wozu ist diese Tragödie, wo ein Kind stirbt, gut? Wozu ist der Verlust der Arbeit gut? Wird das irgendwie gut, weil 2 Tage später sagen sie alle, stimmt alles nicht, wir nehmen es zurück? Dann passiert ja nicht immer. Hierzu. Die hat er vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Es trägt dazu bei, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist, was Gott bewirken will. Aber es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Gott ist es nicht so wichtig, in welchen Umständen du bist, als wie du damit umgehst. Wie reagieren wir? Weil das zeigt unseren Charakter. Die Umstände können wir nicht immer beeinflussen. Aber Christus Ähnlichkeit ist zu sagen, ich werde dem Herrn vertrauen, egal in welchen Umständen ich bin. Und es ist natürlich viel leichter, happy zu sein, fröhlich zu sein, wenn alles gut geht. Und manchmal erlaubt Gott schwierige Umstände, um zu sagen, okay, ich will sehen, wie weit bist du gewachsen. Freust du dich, wie Paulus, als er im Gefängnis saß? Und so hat er die Jünger dann ausgerüstet, dass sie dieses gelernt haben. Und so wollen wir dann sehen, der Weg zur Reife. Gott kann und will auch dich so verändern. Aber die Voraussetzung einmal ist, deswegen der Weg dahin, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also es ist angemessen, wenn, durch die Erbarmung Gottes, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat, dass er nicht gesagt hat, also wie ihr lebt, seht doch zu, wie ihr glücklich werdet. Seht doch zu, wie ihr zurechtkommt. Er sagte, ich weiß, wie sie mich abgelehnt haben. Ich weiß, wie du vielleicht gar nicht aktiv gegen Gott warst, aber wie du ihn ignoriert hast, bevor du zum Herrn kamst. Oder vielleicht auch noch jahrelang, nachdem du zum Glauben gekommen bist, aber nicht wirklich für ihn gelebt hast. Er sagt, es ist vernünftig, es ist angemessen zu sagen, hier stehe ich dir zur Verfügung. Und dann sagt er, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Zur Verfügung stellen, zu sagen, okay, Gott, gebrauche du mich, verändere du mich. Und das beginnt mit dem Kopf. Und das ist, was er mit den Jüngern gemacht hat. Er hat nicht den Jüngern gesagt, okay, ich nehme den Petrus, lege ihm die Hand auf die Schulter und du bist ein anderer Mensch. Sondern er hat gesagt, okay, ihr habt das auch nicht verstanden, was ich da mit dem Gleichnis meinte? Komm her, ich erkläre es euch. Er hat zu ihnen gepredigt, hat gesagt, okay, kommt mit, erfahrt, wie ich mit dieser Situation umgehe. Es war nicht irgendwie eine supernatürliche Erfahrung mit irgendeinem Moment und plötzlich waren sie ganz anders in ihrer Handlung. Nun, wie kann ich diese Reife fördern? Was Voraussetzung ist, ich muss mich ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen konsequent anwenden, was wir lernen. Hebräer 5, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Wir hatten den Vers vorhin schon, aber das ist so entscheidend. Er sagt, hier ist, wie es geht, der durch Gewöhnung geübte Sinne hat zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Er sagt, das ist Übung. Es ist immer wieder machen. Und ich stärke mein Vertrauen, ich stärke meinen Glauben, wenn ich es umsetze. Wenn ich so handle, wie ich es immer gewohnt war, so schwieriger wird es. Du kennst das. Wenn, mit Gewohnheiten. Ja, ist es schwierig, Gewohnheiten zu brechen? Gerade wenn du das jahrelang immer so gemacht hast. Du bist Rechtshänder und du brichst dir deine Hand und jetzt musst du alles mit links machen. Ist schwer. Wir müssen uns irgendwie umgewöhnen. Das war doch sonst immer so natürlich. Warum geht das mit der anderen Hand nicht? Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr durch Gewöhnung, dass ihr euch daran übt, nicht mehr so zu handeln wie zuvor. Nicht mehr zu sagen, klingt gut für mich, ist ja zu meinem Vorteil. Sondern immer zu fragen, was möchte Gott? Dass quasi jeder Gedanke, jede Handlung, dass es erst, wenn du so möchtest, durch ein biblisches Sieb läuft. Gott, was denkst du darüber? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Statt zu sagen, ja, kein anderer sieht es, ich habe ja was davon, mache ich. Okay? Dass es wirklich diese Veränderung ist, das ist die Veränderung dieses Sinnes. Nun, das ist vermutlich nicht das Geheimnis, auf das du gehofft hast. Ja, gibt es da nicht so eine Abkürzung, zu sagen, oh, ich musste das Gebet beten und dann wäre ich plötzlich heilig. Aber das ist die biblische Antwort. der durch Gewöhnung geübte Sinne hat, zu entscheiden zu können. Das ist, was Gott möchte, das ist, was er nicht möchte. Und Paulus erklärt in Kolosser 1, Vers 28, wie er das macht. Er sagte, ihn, das gemeint ist Christus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen, siehst du das Wort? Ist das in deiner Bibel das Gleiche? Um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, wozu ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Wie macht er das? Ihn verkündigen wir, wir ermahnen und wir lehren. Dann sagt er nicht, ich gehe hin und zeige meine apostolische Autorität und plötzlich folgen sie alle Jesus. Er benutzt die Weitergabe von Gottes Wort und sagt, das ist es, was es verändert. Und dadurch werden wir vollkommen in Christus dargestellt. Nun natürlich, auf der einen Seite ist es die Vollkommenheit Christi, die wir im Glauben annehmen können. Aber er sagt, diese Umgestaltung soll auch im Leben deutlich sein, dass andere Christus an uns sehen können. Er sagt, er tut es durch die Verkündigung. Keine Tricks, keine Abkürzung. Und zu dieser Reife gehört eben auch, dass wir Prüfungen durchmachen. Jakobus 1, Verse 2 bis 4 sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Aber er sagt, es gibt keine Abkürzung dafür. Durch Ausharren, ja, durch Bewährung, durch darin verharren, sagen, hey Gott, das ist, was du sagst, ich werde dir vertrauen. Ich werde das machen, was dein Wort mir sagt. Und es ist eins dann zu hören, zu sagen, okay, das ist, was ich tun soll, aber manchmal hilft es uns auch zu verstehen, was blockiert das, was steht diesem im Wege. Und das sehen wir in dem Gleichnis von den Ackerböden, das Jesus erzählt. Und er sagt in Lukas 8, Vers 14 bei seiner Erklärung, dass unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorge und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Hier ist was geistliches Wachstum, was Reife im Glauben, was das hindert, was den Weg zur Reife verhindert. Sorge, Reichtum und Vergnügung. Das sind nicht meine Vorschläge, das ist, was Jesus gesagt hat. Er sagt, das erstickt geistliches Wachstum, weil wir dann wieder irdisch und selbstfokussiert sind. Heißt das, ich darf mir nie Sorgen machen? Die Frage ist wieder, wie gehst du damit um? Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. So, wenn es kommt, wieder, oh Gott, du möchtest, dass ich es zu dir bringe. Hier, das habe ich gerade gehört und du weißt, das könnte schwierig für mich werden. Aber ich weiß, du hast einen Plan damit. Ich gebe es dir. Dann möchte ich auch noch zu Merkmalen kommen, direkt im nächsten Vers. Da hört Jesus ja nicht auf, sondern erklärt, da ist ja auch einiges auf guten Boden gefallen. Und das sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Da ist das Wort nicht nur da rein, da raus oder da rein und irgendwo hinten abgespeichert, auf Festplatte D, da irgendwo da ganz hinten, ja, und dann nie wieder zur Anwendung gekommen. Sondern die es gehört haben und in einem redlichen und guten Herzen. Das Wort hat es, das Herz hat es richtig aufgesogen, hat es verstanden, sie bewahren es. Wieder, es ist dieses, sie tun es, sie leben das und bringen Frucht mit Ausharren. Wenn ich aber nur Wissen ansammle, bin ich eher wie eine überreife Frucht, die abfällt und verfault. Erinnerst du dich an Psalm 1? Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Er sagt nicht, er bringt Frucht unbedingt über Nacht. Alles ist in vollkommener Schönheit schon da. Aber er ist auf dem Weg zur Reife und er wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Und das Laub nicht verwelkt, was er tut, gelingt ihm. Wie? Weil er seine Freude hat am Gesetz des Herrn. Darüber nachsinnt. Nicht, was sagen alle anderen. Das formt nicht unser Denken, unser Handeln. Ich schaue nicht so sehr, was macht mein Nachbar? Was macht der Arbeitskollege? Nun natürlich, wenn ich bei etwas neu bin, ich soll mich irgendwo ein bisschen anpassen. Aber nicht so sehr anpassen, dass wir sagen, wir wollen so sein wie die, sondern unser Vorbild ist Christus. Das ist, was uns anders macht. Das ist, wo wir dann auch ein Zeugnis sein können. Aber er benutzt hier immer dieses mit der Frucht bringen. Okay? Er sagte, wer so verwurzelt ist, der wird Frucht bringen. Aber das kommt dann auch durch diesen Kontakt. Deswegen in Johannes 15, ja, ihr bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist nicht, ich muss mich einfach mehr anstrengen oder ich muss mich bemühen. Wir können, steht hier glaube ich auch, wir können geistliche Reife nicht selber produzieren. Wir können gute Bedingungen dafür schaffen und Gott wirken lassen. Die Bäume draußen, dann sagen wir mal im Frühherbst, wenn die Äpfel dranhängen und die Pflaumen dranhängen und so weiter, siehst du, wie die Bäume richtig schwitzen? Oh, da soll schon wieder ein Apfel wachsen. Oh, das ist so anstrengend. Ich muss mir den Baum mal zeigen, ich kenne den nicht. Das passiert ganz natürlich. Es wächst aus ihnen heraus, weil sie Bäume sind. Wenn wir Christen sind, dann ist der Geist in uns. Und was produziert er? Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit. Kann man die Früchte bei dir sehen? Kommt das, was heraus ist? Und er sagte, ansonsten sind wir wieder Babys geworden. Und er sagte, die Werke des Fleisches sind. Und wir hatten gesehen, 1. Korinther 3, fleischlich und Baby passt zusammen. Reif und erwachsen und Fleisch funktioniert nicht. Kannst du nachlesen, Galater 5, die Werke des Fleisches, Neid, Eifersucht, Hass, Streit, all diese Sachen. Das wollen wir ja nicht. Ich kenne niemanden. Ich habe das schon mal als Umfrage gemacht. Keiner hat gesagt, ja, so möchte ich leben. Alle wollten plötzlich Friede, Liebe, Freude haben. Na, mit Langmut und Enthaltsamkeit war es ein bisschen schwieriger, aber zumindest die ersten. Das wollen wir ja. Er sagte, alles ist bei dir schon angelegt, genau wie es in den Bäumen angelegt ist. Wir werden Frucht bringen, aber wir müssen die Bedingungen dafür schaffen. Wir müssen sagen, ich muss es aufnehmen. Ich muss es verwahren, ich muss es umsetzen, muss damit etwas machen. Und dann wirst du zu seiner, zu Gottes Zeit Frucht bringen. Und wir wollen jetzt nach einer kurzen Pause wir machen gleich noch eine Vorstellung von den Büchern, die hinten sind, aber wir wollen dann nach einer kurzen Pause in Workshops besprechen, wie dieses konkret aussehen kann. Wie sieht ein solches Verhalten aus, wenn du vorm Computer sitzt? Wie sieht eine solche Reife konkret aus? Bei der Arbeit. Wie sieht das in der Familie aus, wenn ich eben nicht einfach mir das letzte Ratgeber hole, wie dieses hilft, sondern wirklich nach Gottes Wort handeln. Bevor wir dazu kommen, letztes Mal unser Vers. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Hat sich ja was verändert. Dieses tat ich weg, das ist eine Entscheidung. Er sagte, ich werde nicht weiter so kindlich machen. Ich werde nicht einfach denken, was will ich. Ich werde nicht einfach urteilen, was ist jetzt ein direkter Vorteil für mich. Ja? Ich werde nicht einfach reden, was mir in den Kopf kommt und womit ich dann meine Vorteile herausarbeiten kann. Ich lege das beiseite. Ich tat weg, was kindlich war. Ich tat weg dieses Egozentrische. Ich tat weg dieses, nur was will ich und was das bewirkt und was Gott möchte, ist mir völlig egal. Ich sage, nee, so werde ich nicht mehr denken, so werde ich nicht mehr entscheiden, sondern, Gott, was möchtest du? Was sagt dein Wort? Wie soll ich mich hier verhalten? Und wenn wir mit dieser Grundeinstellung herangehen, dann werden wir reif werden können. So steht es ja auch in unserem letzten Satz. Wenn du immer zuerst nach Gott fragst und dann gemäß Gottes Wort handelst, wirst du unabhängig von deinem Alter geistlich reif werden. Das ist, was Gott tut. Wir können die Voraussetzung dafür schaffen. Und wir hoffen, dass der Tag heute zusammen etwas dazu beiträgt, dass wir uns das nochmal bewusst machen, vor Augen führen und sagen, ja, ich möchte dieses und möchte auch ein paar Anleitungen mitnehmen, gleich aus den Workshops, wie wir das konkret umsetzen können. Ich werde noch einmal beten.